In den Morgenstunden des Ostermontags, dem 21. April 2025, veröffentlichte der Vatikan ein Video, in dem mitgeteilt wurde, dass Papst Franziskus gestorben ist. Damit beginnt nun offiziell die Zeit der Sedisvakanz, also die Übergangsperiode, in der der Stuhl Petri unbesetzt bleibt, bis ein neuer Papst gewählt wird. Doch bevor wir uns mit dem Wahlprozess beschäftigen, werfen wir einen Blick auf die Rolle des Papstes aus juristischer und politischer Perspektive. Was bedeutet es eigentlich, Papst zu sein? Welche Befugnisse hat er? Und wie funktioniert die Verwaltung des kleinsten Staates der Welt? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwischen Zeilen und Zeiten. Mein Name ist Anna-Karin Schmidt und ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Wie immer findet ihr in den Shownotes weitere Quellen und eine spannende Buchempfehlung zum heutigen Thema. Wenn wir vom Vatikan reden, dann meinen wir eigentlich die Vatikanstadt. Die Vatikanstadt ist eine absolute Wahlmonarchie, in der es keine klassische Gewaltenteilung gibt. Der Papst vereint dabei die Gesetzgebende, also die Legislative, die Ausführende, die Exekutive und die richterliche, die Judikative Macht in einer Person. Das alles ist im Grundgesetz niedergeschrieben, das zuletzt am 13. Mai 2023 von Papst Franziskus novelliert wurde. Diese Änderungen sollen dazu dienen, dass die vatikanische Gesetzgebung besser den Erfordernissen unserer Zeit entsprechen kann. Es geht dabei um die Anpassung von insbesondere den internationalen Verpflichtungen des Heiligen Stuhls. Jetzt haben wir gerade schon einen weiteren Begriff angesprochen, nämlich jener des Heiligen Stuhls. Und für den weiteren Verlauf des Podcasts ist es von Bedeutung, dass wir uns kurz mit der Frage beschäftigen, was ist die Vatikanstadt und was ist der Heilige Stuhl? Denn relativ häufig wird im täglichen Sprachgebrauch eine Vermischung dieser beiden Begriffe vorgenommen, wobei es sich dabei um zwei ganz unterschiedliche Völkerrechtsobjekte handelt. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass die Abgrenzung zwischen den beiden Begriffen nicht immer ganz scharf erfolgt. Manchmal übernimmt der Heilige Stuhl Aufgaben der Vatikanstadt und manchmal umgekehrt. Und da wir in vielen Bereichen noch eine Personalunion haben, ist es etwas schwierig, das Ganze aufzuteilen. Wir wollen es aber heute trotzdem mal kurz versuchen. Während die Vatikanstadt ein geografisch klar abgegrenztes Territorium mit einer politischen Verwaltung ist, bezeichnet der Heilige Stuhl die juristische und diplomatische Einheit der katholischen Kirche, die weltweit tätig ist. Beides sind Völkerrechtssubjekte, doch sind sie eben nicht identisch. Der Heilige Stuhl existiert unabhängig vom Vatikan und beziehungsweise der Vatikanstadt und hatte bereits vor der Gründung der Vatikanstadt 1929 Völkerrechtssubjektivität. Aber es handelt sich dabei nicht um einen Staat. Das heißt, der Heilige Stuhl ist einer jener wenigen Völkerrechtssubjekte, die kein Staat sind. Völkerrecht sind die Subjekte normalerweise Staaten. Völkerrecht regelt nämlich genau jene Themen. Also Staat X greift Staat Y an. Das ist eine völkerrechtliche Frage. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Heilige Stuhl völkerrechtliche Beziehungen unterhält, internationale Verträge abschließt und auch in diversen internationalen Organisationen vertreten ist. Unabhängig davon, ob die Vatikanstadt existiert oder nicht. Es ist daher auch nicht die Vatikanstadt, die die diplomatischen Beziehungen führt, sondern der Heilige Stuhl. Das heißt, wenn Botschafter entsendet werden, dann werden die an den Heiligen Stuhl entsendet und nicht an die Vatikanstadt. Das heißt, der Heilige Stuhl übernimmt die diplomatischen Vertretungen für die Vatikanstadt. Ihr merkt schon, hier verschwimmen die Grenzen wieder ein bisschen. Im Kanon 361 des Kodex des kanonischen Rechts, das kanonische Recht ist das Kirchenrecht, heißt es, unter der Bezeichnung apostolischer Stuhl oder heiliger Stuhl ist in diesem Gesetz nicht nur der Papst zu verstehen, sondern auch, wenn nicht aus der Natur der Sache oder aus dem Kontext anders offensichtlich ist, das Staatssekretariat, der Rat für öffentliche Angelegenheiten der Kirchen und andere Einrichtungen der römischen Kurie. Warum ist es aber wichtig, dass wir hier die Unterscheidung treffen. Das liegt daran, dass der Papst nicht nur ein gewöhnlicher Staatsoberhaupt ist, wie wir das auch aus unseren Staaten kennen, sondern dass er auch in einer besonderen rechtlich-historischen Position als Oberhaupt der katholischen Kirche steht. Diese ganze Regelung geht auf die Lateranverträge von 1929 zurück. Das Abkommen zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Königreich Italien, vertreten durch Benito Mussolini, beendete die sogenannte römische Frage, die seit der Auflösung des Kirchenstaates im Jahr 1870 bestand. Die Verträge erkannten die Souveränität des Heiligen Stuhls an und führten zur Gründung des unabhängigen Staates Vatikanstadt, inmitten der Stadt Rom. Sie bestehen an sich aus drei Hauptteilen: dem Versöhnungsvertrag, der die Unabhängigkeit und die Souveränität des Vatikans garantiert, dem Konkordat, das die Beziehung zwischen dem italienischen Staat und der katholischen Kirche regelt, und der Finanzkonvention, die die Entschädigungsleistungen Italiens an den Heiligen Stuhl für frühere Gebietsverluste festlegt. Nachdem wir jetzt uns schon damit beschäftigt haben, wie die Vatikanstadt in etwa aufgesetzt ist, beschäftigen wir uns jetzt mit der Figur des Papstes. Denn der Papst regiert die Vatikanstadt und ist doch das Oberhaupt des Heiligen Stuhls. Und obwohl er theoretisch uneingeschränkte Macht besitzt, regiert er nicht allein, sondern wird in verschiedenen Institutionen unterstützt. Das liegt doch daran, dass natürlich das viel zu viel Arbeit für eine einzelne Person wäre. Die wichtigste Verwaltungsbehörde ist das sogenannte Staatssekretariat, das auch oft als die Regierung des Vatikans bezeichnet wird, also ähnlich zu unserer Bundesregierung. Geleitet wird es von dem Kardinalstaatssekretär, der sich insbesondere um die inneren Verwaltungsangelegenheiten kümmert, aber auch die Außenbeziehungen des Heiligen Stuhls koordiniert. Das heißt, er ist auch ein bisschen als Außenminister tätig. Der Kardinalsekretär ist die sogenannte zweite Macht im Staat. Das heißt, es ist die Person, die unmittelbar hinter dem Papst steht. Der aktuelle Kardinalsekretär wird es auch sein, der das Konklave leiten wird, da er mit seinen 70 Jahren wahlberechtigt bei der Papstwahl ist, anders als der Kardinalsdekan bzw. dessen Vize. Die gesetzgebende Gewalt im Vatikan ist auf staatlicher Ebene formell bei der Päpstlichen Kommission für den Staat der Vatikanstadt, einem Gremium aus 7 Kardinälen. Diese erarbeiten Vorschläge für Gesetze, die danach vom Papst abgesegnet und erlassen werden müssen. Die exekutive Macht, also die praktische und tatsächliche Verwaltung der Vatikanstadt, wird vom sogenannten Governorat ausgeübt, der ebenfalls aus Kardinälen besteht. Wir werden später hören, der Vorsitzende des Governorates muss aber mittlerweile kein Kardinal mehr sein. Darüber hinaus gibt es 9 Kongregationen und 12 päpstliche Räte, die thematisch unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel für den Gottesdienst, die Bischofsernennungen, die Bildung oder den interreligiösen Dialog zuständig sind. Sie arbeiten beratend und organisatorisch im Namen des Papstes und werden in der Regel auch von Kardinälen geleitet. Noch nicht angesprochen habe ich jetzt die Judikative. Die Vatikanstadt verfügt natürlich auch über ein eigenes Gerichtssystem. Hier haben wir verschiedene Arten von Gerichten und auch die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen, wie wir das aus Österreich oder Deutschland kennen, und dann gegen diese Entscheidung an einem höherstelligen Gericht vorstellig zu werden. Aber auch hier gilt, der Papst ist das Oberhaupt, der alle drei Gewalten in sich vereint. Das bedeutet, bei einem laufenden Rechtsstreit kann der Papst entscheiden, wie das Gericht zu entscheiden hat. Wenn er das tut, besteht auch nicht die Möglichkeit, ein Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Papstes einzulegen, weil die Entscheidung des Papstes über allem steht und endgültig ist. Das wäre in etwa so, als könnte bei uns der Bundespräsident einfach in einem Gerichtsverfahren entscheiden, wie das Urteil ausschauen soll, und es gibt keine Möglichkeit, gegen dieses Urteil zu berufen, auch wenn es vielleicht absolut falsch ist oder ganz offensichtlich der Sachverhalt etwas anderes hergibt. Das können wir uns in dieser Form gar nicht mehr vorstellen. Dass sich der Papst und auch die katholische Kirche und die Vatikanstadt in ihrer Gesetzgebung modernisiert, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, mit der Novellierung aus 2023. Zuletzt hat der Papst noch aus dem Krankenbett heraus eine weitere Modernisierung der Vatikanstadt und der Verwaltung vorgenommen. Erstmals wurde eine Frau zur Generalsekretärin des Governorats der Vatikanstadt ernannt. Dies ist ein bedeutender Schritt für eine Institution, die traditionell fast ausschließlich von Männern begleitet wurde. Es geht darum, dass der Vatikan entschieden hat, dass man für diese Funktion nicht mehr zwingend Kardinal sein muss, sondern eher eine Person ernennen darf. Und das hat eben zu einer Frau geführt. Dennoch bleibt das Oberhaupt der katholischen Kirche und auch der Vatikanstadt weiter der Papst. Und derzeit können keine Frauen zum Papst gewählt werden. Vielleicht wird sich das in vielen Jahren ändern, aber derzeit ist das leider noch nicht möglich. Traditionell wird der Camerlengo mit den Aufgaben des Papstes betraut, während dieser nicht die Fähigkeit besitzt, diese auszuüben. Das ist aber nicht immer der Fall. Papst Johannes Paul II. Hat zum Beispiel die Aufgaben an seinen Sekretär übertragen, weil er dem Camerlengo damals nicht vertraut hat. Das hat natürlich zu einem gewissen Konflikt innerhalb der katholischen Kirche geführt und auch einige Kardinäle verärgert, aber rein rechtlich durfte es der Papst. Mit dem Ableben des Papstes legen die meisten Leiter von vatikanischen Organisationen ihre Funktionen ruhenstellend. Das gilt nicht für den Camerlengo oder auch den kirchlichen Kämmerer, wie es auf Deutsch heißt, genannt. Aktuell ist dies der US-Amerikaner Kevin Farrell. Und ihm kommt in dieser Zeit des Sedis Vacans eine besondere Bedeutung hinzu. Er ist es nämlich, der den Tod des Papstes offiziell feststellt. Die Regeln für die Feststellung des Todes des Papstes wurden erst 2024 von Papst Franziskus geändert. Früher musste der kirchliche Kämmerer den Tod im Sterbezimmer des Papstes feststellen. Mittlerweile findet die Todesfeststellung in der Kapelle der Papstresident Santa Marta statt. Und genau das hat stattgefunden, bevor die Weltöffentlichkeit vom Ableben des Papstes erfuhr. Der derzeitige Camerlengo, Kevin Farrell, war es auch, der der Welt mitteilte, dass Papst Franziskus um 7.35 Uhr am 21. April 2025 verstorben ist. Konklave. Selbst der Name war geheimnisvoll. Konklave bedeutet wörtlich mit dem Schlüssel, hinter Schloss und Riegeln. Den Kardinälen war jeglicher Kontakt mit der Außenwelt verwehrt. Keine Telefonanrufe, keine Nachrichten, kein Flüstern durch Schlüssellöcher. Das Konklave war ein Vakuum, das durch nichts in der Außenwelt beeinflusst werden durfte. Nur so war sichergestellt, dass die Kanäle sich an Solum Deum Preoculis Habentes hielten. Nur Gott vor Augen und sonst nichts. So beschreibt Dan Brown in seinem Bestseller-Roman Illuminati das Konklave, die Papstwahl. Aktuell gibt es auch einen spannenden neuen Kinofilm, der sich mit der Wahl des Papstes beschäftigt. Wir schauen uns das Ganze jetzt aber etwas nüchtern aufgrund der Regelungen der katholischen Kirche an. Der Brauch, die Kardinäle für die Papstwahl einzuschließen, entstand im 13. Jahrhundert nach den schmerzlichen Erfahrungen einer Papstwahl, die 33 Monate gedauert hat. Aus diesen Erfahrungen zog Papst Gregor X. seine Konsequenzen und verfasste die erste Regelung über die Papstwahl. Diese Bulle aus dem Jahre 1274 wurde Ubi Periculum genannt und hat das Verfahren für die Papstwahl genau festgelegt. Kernpunkt: Die wahlberechtigten Kardinäle werden nun eingeschlossen, bis ein neuer Papst gewählt worden ist. Damals gab es relativ strenge Regeln. So wurde zum Beispiel die Essenszufuhr nach 3 Tagen gekappt. Das heißt, die Kardinäle haben keine Nahrung erhalten, bis über die Papstwahl entschieden wurde. Diese Regelungen haben sich im Laufe der Zeit natürlich geändert. So waren früher auch die Übernachtungsmöglichkeiten der Kardinäle während der Papstwahl mangelhaft. Es hat sich aber geändert und in den 90er Jahren wurden eigene Zimmer errichtet für die damals festgeschriebene Anzahl von 120 Kardinäle, sowie noch einige Zusatzzimmer für medizinisches Personal. Denn medizinisches Personal sowie einige für den Haushalt notwendige Personen wie Köche und Dienstmägde sind natürlich weiterhin zugelassen, jedoch auch abgeschottet, sodass kein Kontakt zur Außenwelt besteht. Das aktuell gültige Rechtsdokument für die Papstwahl ist das Universi Domitic Regis, das von Papst Johannes Paul II. Am 22. Februar 1996 erlassen wurde. Darin ist sowohl die Zeit der Sedis Vacans, das haben wir vorhin schon gehört, von dem 15. Tag des Eintretens bis zum 20. In diesem Zeitraum muss der Wahlprozess beginnen, festgeschrieben, sowie auch das gesamte Verfahren detailliert geregelt. Zum Papst wählbar ist im Zuge des Konklaves jeder männliche getaufte Katholik. In der Praxis haben die Kardinäle aber immer einen Kandidaten aus ihrem Kreis gewählt. Wie ist jetzt also der Ablauf, nachdem der Papst offiziell verstorben ist? Der Kardinaldekan wird nach Feststellung des Todes alle Kardinäle der Welt einladen. Und zwar meistens reisen nicht nur jene Kardinäle an, die bei der Kardinalswahl berechtigt sind mitzustimmen, das sind all jene, die das 80. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sondern alle Kardinäle. Denn im Vorfeld des Konklaves findet meistens noch eine Abstimmung statt. Denn das Kardinalkollegium nimmt die meisten organisatorischen, verwaltungstechnischen Aufgaben wahr nach dem Ableben des Papstes. Und das sind einige Dinge zu besprechen. Wie soll die Beerdigung ausschauen? Wie sind die Formalien der Bestattung? Und welche inhaltliche Ausrichtung und Positionierung wünscht man sich von einem neuen Papst? All das wird im Vorfeld des Konklaves mit allen Kardinälen besprochen. Die Zahl der Kardinäle variiert und es gibt auch keine festen Regelungen, welches Land einen Kardinal haben kann und welches nicht. So hat Papst Franziskus in den vergangenen Jahren einen etwas neuen Ansatz gewählt bei der Ernennung von Kardinälen. So hat er eigentliche katholische Hochburgen frei von einem Kardinal gelassen und gleichzeitig in Ländern mit einer sehr, sehr geringen katholischen Bevölkerung, zum Teil von unter 1%, einen Kardinal ernannt. Das führt dazu, dass wir zum ersten Mal in der Kirchengeschichte weniger europäische Kardinäle haben als aus anderen Ländern. Aktuell wahlberechtigten Kardinäle aus Europa betragen nur noch 40%. Und die Wahl von Papst Franziskus war schon das erste Anzeichen in diese Richtung, denn Papst Franziskus war der erste nicht-europäische Papst in der Kirchengeschichte. Zu den wahlberechtigten Kardinälen zählen derzeit 137, von denen 110 Kardinäle von Papst Franziskus selbst ernannt worden sind. Das sagt natürlich auch sehr viel aus über die Gesinnung und Ausrichtung jener Kardinäle, denn wie wir schon gehört haben, hat der Papst wirklich sehr strategisch neue Kardinäle ernannt. So ist zum Beispiel neben Wien auch der Kardinalsposten in Berlin nicht wieder besetzt worden. Und als man den Papst gefragt hat, warum er den nicht nachbesetzt hat, hat er geantwortet, ich brauche Kardinäle, damit sie mir berichten können aus den Ländern, in denen sie tätig sind. Wenn ich aber etwas über Berlin wissen will, dann muss ich nur in die Zeitung schauen. Und das führt dazu, dass wir diese neue Konstellation der Besetzungen haben. Zum diesjährigen Konklave werden nicht alle Kardinäle, die wahlberechtigt sind, erscheinen. Es gab schon erste Absagen aus gesundheitlichen Gründen. Es bleibt also abzuwarten, wie viele Kardinäle schlussendlich am Konklave teilnehmen. Seit 1878 findet das Konklave in der Sixtinischen Kapelle statt. Die Sixtinische Kapelle sagt dem einen oder anderen vielleicht etwas wegen dem berühmten Fresko von Michelangelo und während der Öffnungszeiten kann man diese normalerweise auch besuchen. Das heißt, sie ist öffentlich zugänglich. Deswegen wurden im Laufe der Zeit auch zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, bevor so ein Konklave beginnt. Die Sixtinische Kapelle und die anderen Räumlichkeiten werden mittlerweile nach Wanzen abgesucht, es werden Störsender aktiviert, um sicherzustellen, dass nicht nur räumlich die Personen abgeschottet sind, die den neuen Papst wählen, sondern auch tatsächlich kein Kontakt mit der Außenwelt möglich ist. Das ist natürlich eine Neuerung, die der Vatikan im Laufe der Zeit mitgemacht hat. Zu Beginn des Wahltages versammeln sich die ganzen Kardinäle für eine gemeinsame Messe und nachmittags beginnt dann der feierliche Einzug in die Sixtinische Kapelle. Und dort leisten die Kardinäle einen feierlichen Wahleid, bevor es heißt Extra Omnes und alle nicht wahlberechtigten Kardinäle den Raum verlassen müssen und die Sixtinische Kapelle bis zur Wahl eines neuen Papstes verschlossen. Und mit verschlossen meine ich auch wirklich verschlossen, denn die Türen werden nicht geöffnet. Das soll ein bisschen dazu führen, dass die Kardinäle schneller in der Meinungsfindung sind. Im Regelfall finden, ausgenommen vom ersten Wahltag, der ja aufgrund des Gottesdienstes schon verkürzt ist, 4 Wahlgänge pro Tag statt. 2 vormittags, 2 nachmittags. Wenn nach 3 Tagen kein Papst gewählt wurde, dann findet ein Tag des Gebets und des In-sich-Kerns statt, bevor wieder neu gewählt wird. Papst Benedikt XVI. Hat eine kleine Änderung vorgenommen, demzufolge die Dreiviertelmehrheit, die notwendig ist, um einen neuen Papst zu wählen, auch nach 3 Tagen nicht reduziert wird. Das war früher einmal so. Ab dem 34. Wahltag Gang benötigt es aber nur noch 2 Kandidaten und es erfolgt eine Stichwahl, wobei bei der Stichwahl auch einer der beiden Kandidaten eine Zweidrittelmehrheit erreichen muss, also nicht nur die Hälfte, wie wir das zum Beispiel bei Bundespräsidentenwahlen kennen. Da ist ja in Österreich so, wenn wir denken an die Stichwahl Van der Bellen-Hofer, da hat ein Kandidat einfach nur die absolute Mehrheit gebraucht, das heißt 50+1. Das ist im Vatikan nicht so, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Gewählt wird anonym und nach jedem Wahlgang wird das Ergebnis verkündet und die Wahlzettel werden verbrannt. Und je nachdem, welche chemische Substanz hinzugefügt wird, haben wir entweder einen schwarzen Rauch oder einen weißen Rauch. Der schwarze Rauch bedeutet, wir haben noch keinen Papst. Wenn man weißen Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle aufsteigen sieht, dann heißt das, ein neuer Papst wurde gewählt. Deswegen finden sich während des Konklaves auch unzählige Fernsehsender und Gläubige auf dem Petersplatz ein, um zu beobachten, ob ein neuer Papst gewählt wurde oder nicht. In den vergangenen Jahrzehnten hat man auch eingeführt, dass zusätzlich weißen Rauch auch die Kirchenglocken läuten, um die Entscheidung noch einmal besonders zu untermauern. Normalerweise obliegt die Leitung des Konklaves dem Dekan des Kardinalkollegiums. Da dieser aber 91 ist und auch sein Vizedekan über 80 ist, sind diese beiden zu alt, um beim Konklave teilzunehmen. Deswegen wird höchstwahrscheinlich der Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin mit seinen 70 Jahren das Konklave leiten. Erreicht nun ein Kandidat die Zweidrittelmehrheit, so wird er gefragt, ob er die Wahl annehmen möchte. Wenn er mit Ja antwortet, dann heißt es Habemus Papam. Wir haben einen neuen Papst. In einer Kammer neben der Sixtinischen Kapelle wird der neu gewählte Papst in seine päpstlichen Gewänder gekleidet und danach ziehen er und die Kardinäle zur Mittelloggia. Das ist eben jener Balkon, den wir vom Petersplatz aus sehen und den wir auch kennen von Ankündigungen. Und dort verkündet der ranghöchste Kardinal aus der Ordnung, das ist derzeit der Franzose Dominique Mamberti, mit einer feierlichen Formel, zuerst den zivilen Namen des Papstes und danach den neuen Namen, den er als Papst wählen wird. Zum Beispiel Franziskus der Erste, denn Papst Franziskus war der Erste, der diesen Namen gewählt hat. Häufig wird jedoch Benedikt gewählt zum Beispiel. Und damit haben wir einen neuen Papst. Wir selbst müssen noch etwas abwarten, bis wir wissen, wer der neue Papst und damit das Oberhaupt der katholischen Kirche wird. Es gibt einige Kandidaten, die in die engere Auswahl kommen, aber aufgrund der neuen Zusammensetzung der Kardinäle ist es eher ein bisschen in die Glaskugel schauen. Unter den Favoriten sind aber auch durchaus politische Besetzungen. So besteht die Möglichkeit, einen ukrainischen Kardinal zu wählen oder einen Kardinal mit chinesischen Wurzeln. In China stellen die Katholiken noch immer eine Minderheit dar. Das wären alles sehr politische Ansagen. Und es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Kardinäle dazu bewegen können, ein politisches Statement zu geben oder ob man einen neutraleren Kandidaten nimmt, der kein so großes geopolitisches Statement hat. Aber das bleibt abzuwarten. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sonderfolge von Zwischen Zeilen und Zeiten anlässlich des Ablebens Papst Franziskus I. Ich danke fürs Einschalten, lasst einen Follow da, wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt und wir hören uns. Bis dann, tschüss!